Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart von Outdoor und heute spreche ich mit gleich zwei super Outdoor-Ausrüstungs- und Testexperten, nämlich mit Boris Knielka und dem Frank Wacker. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Schon ewig und gefühlt drei Tage bei Outdoor im Testbereich tätig, Ausrüstungsredakteure. Und in die Stoßrichtung geht natürlich auch unser Thema, denn jetzt vor dem Saisonstart, der Frühling steht quasi vor der Tür, fragt man sich vielleicht auch, was soll ich denn bloß anziehen? Das ist ja die übliche Frage vom Kleiderschrank. Und da habt ihr in der Ausgabe 426, die ab dem 3.3. am Kiosk ist, diese Frage eigentlich auch sehr schick beantwortet, nämlich ihr habt drei perfekte Ausrüstungssets zusammengestellt für verschiedene Anforderungen. Und das ist einmal für Tagestouren, dann für die größeren Unternehmungen, für die Treks und für Alpen- oder Hüttentouren. Da fragt man sich natürlich, was brauche ich denn so unbedingt? Könnt ihr da irgendwie mal so eine Handreichung geben?
Naja gut, ich meine, dass man sich vernünftige Schuhe anzieht, einen Satz Funktionsunterwäsche und irgendwas zum Isolieren, das ist, glaube ich, jedem klar. Unsere Absicht war eigentlich, dort nochmal die besten Produkte zu zeigen. Ich meine, wir testen ja jedes Jahr mehr als 500 Produkte und viele im Bekleidungsbereich. Und es gibt immer wieder Neuentwicklungen, die einfach nochmal die Performance weiter verbessern. Und da haben wir jetzt quasi nochmal ein Update gemacht von Produkten, die wirklich gut aufeinander abgestimmt sind, sodass sie als Set perfekt funktionieren, was aber nicht heißt, dass man natürlich auch mal ein, zwei Sachen variieren kann, gar keine Frage, und die aber wirklich so dem neuesten Stand entsprechen, und, also was Wetterschutz angeht, aber auch was Trage- und Klimakomfort angeht.
Und wenn man guckt, dass je nach Einsatzbereich gibt es halt so ein bisschen andere Anforderungen, also wenn ich Bergsteigen gehe, da brauche ich eine Kombination aus niedrigem Gewicht und trotzdem Strapazierfähigkeit. Wenn ich natürlich einen schweren Rucksack durch die Gegend stecke, dann müssen die Sachen auch sehr strapazierfähig sein. Unter Umständen bin ich da aber noch einer viel breiteren Witterung ausgesetzt als beim Bergsteigen. Also und genau, also all diese Faktoren sind halt in diese Zusammenstellung mit reingeflossen.
Ja, also auf eine Tagestour wird man ja auch eine vielleicht etwas weniger robuste Jacke mitnehmen, wie du sagst, Frank, weil einfach die Last nicht so groß ist, die man auf dem Rücken trägt. Entsprechend verschleißt die Jacke oder das Funktionsshirt oder was auch immer weniger, als wenn man sich mehrere Tage oder Wochen in Skandinavien durch die Landschaft haut, ne, mit richtig schwerem Gepäck und womöglich noch Verpflegung.
Genau, in puncto Robustheit unterscheiden sich die Sets natürlich dann schon und auch in puncto Gewicht. Zumindest bei Gewicht, die Sachen, die man gewöhnlich nicht immer am Körper trägt, wie jetzt die Regenjacke, die hoffentlich lange im Rucksack bleibt und nur selten zum Einsatz kommt, aber schön wieder weiter zu haben.
Gell? Und ja, natürlich. Und auch bei den Schuhen ist es ja, denke ich, ein ziemlicher Unterschied, ne, was ich für Schuhe anziehe. Auf einer Tagestour werde ich nicht so einen schweren Bergstiefel, der zwar robust ist, aber eben auch unglaublich schwer am Fuß tragen, sondern eher was Leichteres. Und ich denke mal, daraufhin habt ihr das auch ein bisschen zusammengestellt.
Genau, wo du aber das Gewicht gerade ansprichst und die Schuhe, da gibt es echt eine erfreuliche Entwicklung. Also wir haben schon festgestellt, dass im Laufe der letzten Tests also die Schuhe wirklich komfortabler, aber gleichzeitig auch leichter werden. Also gerade im Trekkingbereich, wo man früher eben noch so mit den klassischen Meindl, Island und wie sie alle heißen, Lowa Tibet losgezogen ist, die es auch immer noch gibt und die auch immer noch ihre Berechtigung haben für richtig schwere Touren mit sehr großem Rucksack, aber auch das Gepäck wird ja leichter und da tun es mittlerweile auch etwas leichtere Trekking-Schuhe wunderbar. Also sie bieten sogar noch mehr Komfort, ohne eben an Umknickschutz oder Sicherheit es irgendwie missen zu lassen. Also da war uns jetzt auch nochmal wichtig, da nochmal ganz klar zu sagen, hier, also diese Schuhe reichen dafür aus. Wir haben also auch bei Bergschuhen ein Modell, was jetzt nicht so knüppelsteif und unglaublich schwer ist, wie man es vielleicht noch vor 5 Jahren empfohlen hätte.
Das haben wir bei den Bergstiefeltests eben auch festgestellt, dass die mittlerweile so komfortabel sind, dass man mit ihnen auch gut wandern kann. Das wäre vor 5, 6, 7 Jahren noch undenkbar gewesen. Das ist schon richtig klasse mittlerweile.
Also kann man sich jetzt zum Saisonstart auch kurz mal überlegen, was hat mich eigentlich am meisten belastet, im wahrsten Sinne des Wortes, an Ausrüstung. Ist zwar bewährt, aber vielleicht tue ich mich mit was leichterem, neuerem tatsächlich leichter und habe auch wieder mehr Spaß an der ersten Tour und auch an der ganzen Wandersaison, wenn ich einfach nicht schon von vornherein so ein Gewicht am Fuß oder am Rücken habe.
Ja.
Na, das ist doch schon mal auch eine gute Nachricht. Aber jetzt im Frühjahr ist es ja auch wieder so, dass man auf das gute alte Zwiebelprinzip zurückgreift. Das kennt man ja wirklich schon. Mich würde es dann aber noch interessieren, wie stimme ich denn so verschiedene Materialien perfekt aufeinander ab? Also geht Wolle mit Wolle, Wolle mit Wolle wahrscheinlich schon, aber trage ich unten lieber Kunstfaser, in der Mitte Wolle, oben wieder was aus Kunstfaser? Oder gibt's da irgendwelche Tipps und Maßregeln, wie ich das am besten kombiniere, meine verschiedenen Schichten?
Also, Frank? Genau, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, als Base Layer unbedingt Kunstfaser, weil sowohl Boris als auch ich die Erfahrung gemacht haben, dass wir in normalen Wollshorts sehr, sehr schnell heiß laufen und dann passiert es auch, dass man die Dinger komplett durchschwitzt.
Aber der Müffelfaktor.
Ja, da packt man dann Wechselshirt ein. Uh-huh. Weil wenn das Ding dann glatschnass an der Haut lebt und sowas und nicht mehr trocken wird, hast du halt auch keinen Spaß. Aber mittlerweile gibt es Wollshorts, die wirklich auch schon richtig gut klimatisieren und wo ich dann eben diesen Vorteil hab, dass ich Sachen habe, die nicht müffeln.
Ja, und die nicht nur richtig gut klimatisieren, sondern die auch richtig schnell wieder trocknen, aufgrund ihrer Struktur einfach. Also, aufgrund der Netzstruktur. Also ich hätte jetzt selbst, das hätte ich früher auch nie gemacht, wie Frank schon sagte, im letzten Herbst noch im Oktober eine Alpentour gemacht, wo ich tatsächlich dann ein reines Wollshirt mitgenommen habe, das aber aufgrund dieser Netzstruktur unglaublich gut klimatisiert hat und auch am Körper ruckzuck wieder trocken war. Und der große Vorteil ist klar, es fängt nicht an zu müffeln. Wenn man dann 5 Tage am Stück unterwegs ist und man hat keine Möglichkeit, das irgendwie auch mal ausgiebig zu waschen und zu trocknen, dann ist da so ein Wollshirt oder auch ein Shirt, was beide Materialien, Wolle und Kunstfaser kombiniert, einfach wahnsinnig im Vorteil.
Und das funktioniert ja auch immer besser, gerade diese Materialmixer, ne? Also früher war das ja irgendwie doch so, dass man gesagt hat, man entscheidet sich für das eine oder andere. Und inzwischen gibt es ja so viele gute Kombinationsmöglichkeiten und die ergänzen sich ja auch optimal, die Materialien.
Genau.
Und bei der Zwischenschicht, da bin ich persönlich nach wie vor Fan von was Fließigem, weil das ist einfach so, Kunstfasern sind da immer noch deutlich leichter und kleiner verpackbar als die Wollteile. Aber das muss letzten Endes auch, muss man für sich selber entscheiden, wo man da halt den Schwerpunkt legt, weil die Zwischenschichten, die müffeln natürlich dann halt schon auch ein bisschen irgendwann.
Ja, und wenn man sowas dann aus Wolle dabei hat, dann wird das auch gleich ziemlich schwer, wenn man es dann mal nicht im Körper trägt, weil es warm ist. Und wenn man es dann mal durchspülen will oder wenn man es am Rücken dann halt auch nass schwitzt, was ja gar nicht so selten vorkommt mit schwerem Gepäck oder auch schon mit mittelschwerem Gepäck, das einfach nicht mehr so schnell trocken ist, wenn man in der Pause dann die ganze Zeit den kalten Rücken hat. Gell?
Aber kombinieren könnte man das je nach Gusto, wenn man sagt,
das könnte man je nach Gusto kombinieren. Also das Wichtigste ist natürlich, dass die Unterwäsche funktioniert. Gell? Davon hängt halt alles andere ab.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie wichtig denn die Unterwäsche ist, weil ich glaube, die wurde früher auch gerne mal ein bisschen vernachlässigt. Da hieß es dann, ich habe die super XY-Jacke, ganz klasse und es war irgendwie trotzdem kalt oder keine Ahnung. Ne? Also wie stark oder wie gewichtig findet ihr das die richtige Wahl der Base Layer?
Also wir haben bei Hardshell-Tests tatsächlich schon, also wasserdichten, atmungsaktiven Regenjacken, haben wir tatsächlich schon festgestellt, dass die Klimatisierung der Funktionswäsche, also dass die bei Einschränkung gut kühlt, dann wieder schnell trocknet, dass die letzten Endes wichtiger ist, schon fast, als die Atmungsaktivität von der Regenschutzschicht. Also im Idealfall funktioniert beides natürlich richtig gut. Dann hat man,
das ist fein,
dann hat man den größten Komfort. Aber es war wirklich so, irgendwie ein schlechtes Base Layer mit einer super atmungsaktiven Jacke, das hat nicht so wirklich funktioniert. Während ein super Base Layer mit einer okay atmungsaktiven Jacke, das war dann besser.
Okay. Also ist auch interessant, ne? Wenn man denkt, jetzt habe ich die High-End-Jacke, ach, für drunter, da ist es mir dann wurscht, da kaufe ich was Günstigeres, da ist das vielleicht der falsche Weg, dann lieber in ein gutes Shirt investieren und dafür die Jacke, die vielleicht nicht ganz so High-End ist oder vielleicht auch nicht so überzeugt hat, auf einer Tour davor anziehen, aber lieber untenrum sich gescheit anziehen sozusagen.
Also zuerst um das untenrum kümmern, genau, aber wie gesagt, also ideal ist natürlich, wenn beides state of the art ist, dann ist natürlich echt klasse, genau.
Auch mit der Unterwäsche kann man halt deutlich günstiger halt Fortschritte erzielen beim Klimakomfort als mit der Funktionsjacke, ja, wo es dann schnell mal eben auch richtig teuer wird. Ja. Also wenn man irgendwo das Bedürfnis hat und man hat irgendwie eine relativ alte Kollektion zu Hause und sagt, Mensch, ich will was an meinem Klimakomfort verbessern, wenn ich schnell laufe ich so schnell heiß, dann ist es echt super, wenn man erstmal sagt, okay, dann wachse ich erstmal das Shirt aus und dann gucke ich mal, was passiert. Und wenn das dann nicht reicht, kann man immer noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, jetzt muss es wohl doch noch mal eine neue Drei-Lage-Jacke sein oder Zwei-Lage-Jacke oder was auch immer. Und dann eben diesen teureren Schritt dann hinten anstellt.
Mhm. Welche Materialien eignen sich sowieso für wen? Also, ihr hattet ja vorhin schon mal so, früher haben wir uns in Wolle immer komplett heiß gelaufen, ist jetzt besser durch die Netzstruktur, durch diese Meshstruktur, die jetzt da verwendet wird. Aber gibt's da so Pi mal Auge, was wer anziehen sollte? Also, wenn man stark schwitzt, vielleicht doch eher Kunstfaser oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Das ist, kann das man schon sehr genau sagen. Doch, das kann man sehr genau sagen. Also wir hatten auch früher schon immer, als wir noch mit Wollfunktionshemden unsere Schwierigkeiten hatten, weil wir da heiß gelaufen sind, die Erfahrung gemacht, dass uns, es waren dann oft eben auch sehr sportliche und sehr schlanke Frauen, die gesagt haben, sie haben überhaupt kein Problem damit. Sie können mit 100% Wolle am Körper auch Höchstleistung erbringen. Mhm. Macht gar nichts. Also funktioniert prima bei ihnen. Wo wir uns dann immer die Augen gerieben haben und gedacht haben, das stimmt irgendwas nicht.
Mit mir ist was nicht in Ordnung.
Nee, eher mit denen. Also.
Ja, mit denen, ja. Die strengen sich vielleicht gar nicht so richtig ab.
Also, ach so, okay.
Es waren doch sehr viele Überzeugende, denen wir das auch zutrauen und denen wir auch glauben, dass sie sich anstrengen. Also wenn jemand wirklich wenig schwitzt und einfach auf, das merkt man ja auch, einfach wenig heiß läuft auf Tour, bei steilen Anstiegen, es ist windstill, und man kann einfach Tempo machen und man merkt so, hey, ja, also andere sind nass geschwitzt und bei mir ist da nichts. Also solche Leute kommen natürlich viel besser mit weniger klimatisierenden Shirts, also auch mit Wolle zurecht, als andere, die halt sehr schnell dann anfangen zu transpirieren und eben über diese Schwitzfunktion dann eben auch ihren Körper kühlen müssen.
Genau. Und also und da schon noch, also diese neuen Wollshirts, die sind echt richtig, richtig gut, aber wenn es um die pure Kühlleistung geht, da ist schon noch so, dass die Top-Liga der Funktionsshirts da einfach von Löffler, die sind ja nach wie vor unschlagbar. Und ich würde auch Richtung Sommer oder sowas, da würde ich trotzdem so einen Shirt anziehen und das trocknet auch so schnell, dass man das abends schön rauswaschen kann und am nächsten Morgen ist dann trocken und dann, wenn man auf der Hütte ist oder sowas oder im Zelt hockt zum Beispiel auf Mehrtagestouren, da würde ich dann halt ein dünnes Wollshirt mitnehmen, wo ich abends reinschlüpfen kann, um halt eben dieses Gemüffel nicht zu haben. Aber tagsüber, wo man wirklich die volle Klimatisierung möchte, das ist schon eine Kühlwirkung und von der schnellen Trockenzeit sind Top-Kunstfaser-Shorts immer noch das Nonplusultra.
Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade wenn man mehrere Tage unterwegs ist, da muss man dann wirklich nochmal anders kombinieren, dass man eben, wie du sagst, Frank, was Gemütliches oder gefühlt Gemütliches für abends hat und sowieso ein Zweitshirt braucht man da sowieso, wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Also ohne das geht's nicht, weil sich abends dann in einem verschwitzten Shirt auch noch niederlegen, das ist, glaube ich, eine der schlechtesten Ideen, die man so haben kann. Also da ist es einfach gut zu wechseln. Jetzt haben wir es ja schon mit durchgeschwitzt und waschen. Wie pflege ich denn meine Shirts oder auch Jacken? Gibt's da neue Erkenntnisse oder Tipps und Tricks, wie ich meine Ausrüstung so richtig gut in Schuss halte?
Also bei der Jackenpflege haben wir tatsächlich eine große Erkenntnis gewonnen beim großen Waschmitteltest. Und zwar, also wir haben ja die Situation, dass schädliches PFC, das früher in Imprägnierungen drin war, oder PFAS auch, das ist mittlerweile verboten.
Ist es, muss ich jetzt mal ganz doof fragen, sind die PFAS überall verboten oder ist das nur wenn es in Europa hergestellt wird? Oder wie kann man das eingrenzen? Oder ist es generell verboten?
Also es ist im, wir sagen jetzt mal, im Anführungszeichen Konsumerbereich, da ist es in Europa verboten. Mhm. In den USA hängt es, glaube ich, vom Bundesstaat ab. Genau weiß ich das nicht. Mhm. Aber es ist ja eh so, also die gängigen Outdoor-Hersteller, die waren ja schon lange dabei, sich davon zu verabschieden, weil sie einfach gesagt haben, das geht nicht, wir arbeiten dran. Und die haben halt die leistungsfähigsten Imprägnierungen gemacht. Und der große Vorteil von diesen Stoffen war ja nicht nur, dass sie wasserabweisend sind, sondern dass sie auch schmutz- und fettabweisend sind. Mhm. Deshalb funktioniert es ja auch in den Nonstick-Pfannen. Deshalb sind ja auch Burger- und Pommes-Packungen damit ausgestattet gewesen und Lebensmittelverpackungen, damit die Chips und die Wurst nicht an der Verpackung kleben bleibt.
Das ist eigentlich Wahnsinn, wo die überall drin waren. Ne? Also ich glaube, da war man sich jahrelang auch gar nicht so bewusst.
Nein.
Auch, wie du sagst, in Imprägniermitteln und ich glaube im Material selber auch, nicht nur in den Imprägnierungen, nee, oder?
Also zum Teil ja, da geht jetzt also... Früher war es in der alten Gore-Tex-Membran drin, da scheint es aber so fest gebunden zu sein, dass es sich eben nicht herauslöst. Und da wird es letztens nur dann problematisch, wenn die Sachen unsachgemäß entsorgt werden, also bei zu niedrigen Temperaturen zum Beispiel verbrannt werden. Deshalb so eine Jacke nie in die Altkleidersammlung tun, sondern irgendwie gucken, dass man die Secondhand weitergibt, wenn man sie nicht mehr möchte. Oder in Deutschland in die Müllverbrennung, mal krass gesagt, weil bei uns sichergestellt ist, dass die Temperaturen hoch sind. Also wenn man so eine Jacke hat, keine Sorge, man kann sie weiter benutzen, das schadet nicht. Wenn man eine neuere Jacke hat, da ist wirklich so, die regelmäßig waschen, weil der Schmutz, der sich im Material absetzt, der sorgt halt auch dafür, dass das Material sich schneller festsaugt. Und wenn sich bei der Regenjacke die Außenseite mit Wasser vollsaugt, dann geht die Atmungsaktivität um bis zu 80% zurück.
Und das Ding wird schwer wie die Sau, ne?
Also das wird auch schwer, genau. Also das Material bleibt weiterhin dicht, aber einfach der Komfort, der geht echt in den Keller, weil natürlich das Ding dann auch, eben, wie du gesagt hast, wie ein nasser Sack am Körper hängt.
Von und daher kühlt. Ich habe auch das Eindruck, dass das kühlt dann auch viel mehr, ne? Also man friert dann auch leichter drin.
Genau, das ist ja auch klar. Also ein nasses Material isoliert ja viel schlechter als ein trockenes. Und deshalb ist da wirklich die Devise, sobald man merkt, dass das Wasser nicht mehr abhält, waschen. Und zwar nicht mit irgendeinem Waschmittel oder sowas, sondern mit Waschmitteln von Autoherstellern. Sehr empfehlenswert sind da Nikwax und Fibertech zum Beispiel, weil die Tenside, also das sind die Reinigungssachen in den Waschmitteln, so abgestimmt haben, dass sie eben nicht die Imprägnierung schädigen. Also wir haben Tests gemacht mit, da war es dann so eine Wäsche mit so einem speziellen Waschmittel, da war die Imprägnierung noch nahezu intakt oder war intakt, wenn man einen also auch von Sport- und Outdoor-Waschmittel von irgendeinem anderen Hersteller genommen hat, da war die Imprägnierung schon nach einer Wäsche zur Hälfte rausgewaschen.
Und es ist auch bei Wolle, habe ich ja auch in einem Gespräch mit einem von euch beiden schon lernen müssen, auch ganz wichtig, das richtige Waschmittel zu nehmen. Ich hatte mich selber schon mal gewundert, da hatte ich auch eine lange wollene Unterhose und die hat immer ein Loch nach dem anderen produziert. Ich habe es versucht zu flicken, habe die leider mit normalem Waschmittel gewaschen, bis ihr mich mal darauf hingewiesen habt, dass eben die Tenside, je nachdem auch die Eiweißstrukturen schädigen können und man dann einfach dadurch Löcher in seine Wollsachen bekommt.
Das ist richtig, ja. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man ein Waschmittel nimmt, das eben frei von diesen Tensiden ist und auch den Namen Wollwaschmittel im Namen trägt. Dann ist es meistens auch schon garantiert. Da muss man nicht das extrem Kleingedruckte lesen, aber wenn da Wollwaschmittel draufsteht, dann funktioniert es. Feinwaschmittel oder Sportwaschmittel reicht nicht aus.
Ja, also das ist auf alle Fälle ein guter Tipp, weil ich habe mich schon gewundert, habe schon gedacht, so komisch, entweder ist meine Waschmaschine irgendwie so, dass die immer mehr Löcher reinbeißt in die Klamotten und dann, ich glaube, Boris, du hattest da mal irgendwo das erwähnt und dann habe ich gedacht, oh, könnte auch am Waschmittel.
Ja, also ich hatte tatsächlich diese Löcher auch gehabt und habe mich auch gefragt, wo sie herkommen und seitdem habe ich ja auch ein Wollwaschmittel. Ja. Und wobei, man muss auch sagen, und dazu gehe ich auch immer mehr über, die Sachen muss man ja gar nicht oft waschen. Es reicht ja, sich auf dem Balkon zu hängen oder irgendwie draußen ans Fenster, egal, in der frischen Luft, einfach mal 24 Stunden, 48 Stunden durchpusten zu lassen, danach in der Wohnung noch ein bisschen austrocknen zu lassen und dann sind sie eigentlich gleich wieder einsatzbereit und riechen tun sie ja sowieso, zumindest beim hohen Wollanteil, so gut wie gar nicht. Aber ich bin dazu übergegangen, meine Wollsachen, die auf reiner Wolle bestehen, eigentlich fast gar nicht mehr zu waschen. Und das funktioniert wunderbar. Es riecht auch nicht und es funktioniert.
Ist auch mal wieder ein Appell pro Nachhaltigkeit. Ne? Es muss nicht alles dauernd gewaschen werden. Jetzt Funktionssachen, Frank, du hast schon gesagt, die sollten gewaschen werden, weil sonst
sich der Schmutz
festsetzt und die Membran zusetzt. Ich habe auch mal gedacht, och, ich wasche das möglichst selten, gerade eine Regenhose. Ne? Dann bleibt die Imprägnierung schön erhalten. Aber das bringt dann gar nicht so viel, weil man es durch den Schmutz einfach auch schädigt. Die Membran wird dann durchlässiger oder die Imprägnierung gibt flöten.
Also einmal das große Thema ist jetzt einmal die Imprägnierung. Mhm. Es ist aber auch tatsächlich so, dass wenn sich Fette und Öle im Material ablagern, und das kann einmal durch Creme, Lippenstift, aber auch das normale Hautfett sein, das schädigt natürlich das Material. Also Plastik und Kunstschwarz und Zinnlitschen, denn das Plastik mal krass ausgedrückt, die reagieren etwas in Anführungszeichen allergisch auf Fette und Öle. Da muss man echt aufpassen.
Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für das Schuhwerk. Ne? Also das vielleicht jetzt vor dem Saisonstart auch nochmal angucken, nochmal irgendwie reinigen, damit irgendwie die fette Öle, die man bisher hatte, rausgehen, oder man hat es am besten eigentlich schon beim Abstellen gemacht, ist schon klar, aber oft kommt man ja jetzt wieder auf die Idee, so, oh, ich brauche die Schuhe. Also die darf man gerne auch mal pflegen und sollte die dann auch imprägnieren, oder wie steht ihr dazu?
Nein, Schuhe auf jeden Fall auch regelmäßig imprägnieren, damit es was abhält. Das hat aber auch den anderen Effekt, also wenn der Schuh sich mit Wasser vollsaugt, dann hängt der bleischwer am Bein. Und bei Schuhen ist es fast noch krasser als bei der Jacke, weil sie ja bei Tests schon damals für Hillarys Everest-Expedition in 50er Jahren haben sie ja festgestellt, dass mehr oder weniger 100 Gramm am Fuß in etwa dem entspricht, wenn man 500 Gramm im Rucksack hat. Also wenn man da verhindern kann, dass sich der Schuh total vollsaugt, da tut man sich wirklich was Gutes.
Und da schadet auch die Pflege nichts, eben um auch da die Atmungsaktivität und die Wasserdichtigkeit zu erhalten. Ne? Also gilt eigentlich das Gleiche wie für die Hardshell-Jacke wahrscheinlich.
Genau, ja, also Schuh kann man auch richtig waschen.
Also genau.
Auch von innen, also nicht nur außen ein bisschen den Schmutz abbürsten und dann Imprägnierspray draufknallen, sondern durchaus ab und zu mal, nicht erst wenn er komplett vor Dreck starrt, Schnürsenkel raus, innen Einlegesohle rausnehmen und mit lauwarmem Wasser innen ausspülen. Auch da setzen sich ja diese Öle, Fette und so weiter ab. Und auch da ist ja in der Regel eine Membran enthalten, der das dann eben auch zu schaffen machen kann. Mhm. Und dann gut durchtrocknen lassen. Da gibt es auch eine Anleitung bei uns auf der Website, wie man das ganz exakt macht, in welchen Schritten. Also das ist durchaus mal ratsam, das sollte man mindestens einmal im Jahr machen.
Also gerade diese Pflegeanleitung, Boris, wäre schön, du schickst die, dann würde ich die in die Shownotes packen. Mhm. Wenn du mir den Link schickst, dann muss ich nicht gucken, sondern du kannst mir das vielleicht sogar liefern. Und auch du, Frank, wenn du noch irgendwie zusammengestellt ganz gute Tipps zur Pflege hast und zum Waschen, und das packe ich auch gerne in die Shownotes rein, kann man direkt auf die Outdoor-Website dann gucken. Und ist dann auch gut beraten, was das angeht. Jetzt haben wir so das große Ganze eigentlich schon gehört, was so an Basic-Ausrüstung nötig und gut und prima ist für eine Tour. Gibt es denn auch noch so kleinere Dinge, die eine Tour rund machen? Ich denke jetzt gerade an Saisonstart, wo das Wetter vielleicht nicht nur eine Facette kennt, sondern mehrere. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sowas wie eine Thermoskanne, falls es doch schattiger wird, oder belastet man sich da eher mit zu viel Gewicht? Wie seht ihr das?
Ja, gerade im Frühjahr, wenn das Wetter halt wirklich noch sehr wechselhaft ist und auch noch sehr, sehr nasskalt, empfiehlt es sich schon, also für ein bisschen für Komfort zu sorgen, also auch auf Tagestouren. Also ein super Gimmick ist eigentlich so eine Sitzmatte. Die wiegt nicht viel. Die hat man vielleicht auch hier oder da mal als Giveaway mitbekommen. Also bei uns lag die hier ewig im Schrank rum und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, die könnten wir ja nicht auch mal mitnehmen. Dann müssen
die ist total auch gut.
Ja, genau, die funktioniert ja sogar. Und gerade früher sind ja die Bänke, wenn man da irgendwo Pause macht, dann auch meistens nass oder feucht. Also wirklich eine ganz einfache, perfekte Sache, die den Komfort zumindest in Pausen ungemein erhöht. Und du hast es ja schon angesprochen, Thermoskanne, was Warmes unterwegs, auch wenn man zu Hause in der warmen Wohnung packt und da vielleicht nicht gleich drauf kommt, dass es dann vielleicht unterwegs mal ganz nett wäre, nicht nur kaltes Getränk zu sich zu nehmen, sondern auch mal einen Tee zu schlürfen. Wobei, also ich mache es meistens so, dass ich keine Thermoskanne mitnehme, sondern am liebsten dann noch einen Kocher. Und das dann wirklich dann frisch dann aufbrühe, dann hat man noch einen Kaffee. Frisch gemachten Kaffee. Schmeckt schon besser.
Frisch gemachten Kaffee, ja. Oder man kann sich zur Not auch wirklich mal, wenn es jetzt gar zu garstig ist und man vielleicht auch ein bisschen durch ist, vielleicht sogar eine Suppe in den Rucksack stecken und sich schnell so eine Suppe warm machen.
Genau.
Also gerade so was Salziges hilft ja manchmal auch, um einen wieder voranzubringen. So in der Übergangszeit, wenn man sich auch vielleicht verschätzt hat, im Winter nicht ganz so viel draußen war, sich vielleicht ein bisschen übernommen, vielleicht nicht hat, aber wenn man einen neuen Energieschub braucht, ist das eigentlich auch ganz schick. Frank, hast du noch irgendeinen Saisonstart-Tipp, was es angenehm macht, jetzt loszuziehen?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, also wenn man im Winter eher wenig gemacht hat, dann ein bisschen langsamer starten und nicht gleich mit den Mörderetappen loslegen. Sonst spürt man es wahrscheinlich die nächsten Tage drauf. Und natürlich ja immer, gerade im Frühjahr, das Wetter noch immer sehr, sehr wechselhaft, kann einfach mal wirklich unangenehm werden. Also sowas wie Mütze oder Handschuhe. Das wiegt nicht viel, ist aber ein Riesenkomfortgewinn, wenn halt das Wetter doch mal so richtig scheiße ist.
Und jetzt muss ich nochmal fragen, ich habe nämlich in eure Ausrüstungssets-Vorstellungen reingelunzt natürlich. Da bin ich auch auf Kompressionsstrümpfe gestoßen. Da wollte ich euch mal nach dem Geheimnis dieses Gadgets fragen.
Das ist erstaunlich.
Also, es ist erstaunlich. Okay, das klingt schon mal gut.
Erstaunliches Produkt, ja, genau. Von dem ich nie gedacht hätte, dass es wirklich so gut funktioniert, bis ich es dann wirklich ausprobiert habe.
Ja, ich bin da auch so, vom Namen her denke ich auch mal so, brauche ich das wirklich?
Ja, das klingt so nach Sanitätshaus oder so.
Ja, so ein bisschen, ne, hat was davon, ja.
Ja, wobei die ja nicht danach aussehen, muss man sagen. Ne? Das ist ja auch so ein Merino-Wollmix und die sind auch speziell zum Wandern. Die haben also auch Polsterzonen. Und müffeln nicht und bieten einfach ein tolles Klima. Aber ich hatte die tatsächlich mal auf der Alpentour. Jetzt vor 2 Jahren war es, glaube ich, das letzte Mal ein ähnliches Modell angehabt und war wirklich verblüfft. Also ich war da mit einem Freund unterwegs und wir haben beide links, rechts unterschiedliche Socken gehabt und konnten dann wirklich feststellen, dass es einfach deutlich angenehmer war an der Kompressionssockenseite.
Warst du links schneller als rechts oder wie?
Nee, der Muskelkater und auch also es hat sich einfach insgesamt besser angefühlt. Und ich habe es natürlich auch so gemacht, das liegt eigentlich auch ein bisschen daran, dass man die Dinger aufgrund ihrer Straffheit extrem schlecht angezogen und noch schlechter wieder ausgezogen bekommt. Ich habe sie dann einfach nachts angelassen. Und das hat tatsächlich bei der Regeneration was bewirkt. Also ich hatte da auch eine kleine Verletzung noch gehabt, so eine Achillessehnenreizung. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich diese Tour packen würde. Mit dem Problem am Fuß. Das hat sich quasi in Luft aufgelöst. Das ist nicht weggegangen, das war schon am Weggehen, aber ich habe gedacht, das kommt da jetzt vielleicht wieder.
Ja.
Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob es wiedergekommen wäre, wenn ich die Socke nicht angehabt hätte. Ich hatte sie ja gerade an dem Fuß dann auch angehabt. Aber es hat bei uns beiden wunderbar funktioniert. Also es war wirklich so, dass wir gesagt haben, möchten wir eigentlich nicht mehr missen. Und wenn man sie erstmal einmal anhat, merkt man es auch nicht mehr am Fuß, auch wenn sie relativ straff sitzen. Also ich hatte sie wirklich 2 Nächte und 3 Tage angehabt und war in Ordnung.
Ja, und das ist vielleicht auch bei Blasen, bei der Blasenbildung ganz gut, wenn man was hat, was wirklich total straff am Fuß sitzt, ne? Weil dann steuert es eben nicht.
Ja,
ne?
Ja,
weil
ja.
Ich neige immer dazu, doch egal wie, ich weiß auch nicht warum, an den Fersen manchmal Blasen zu kriegen, selbst bei gut eingetragenen Schuhen. Und ab und zu kommt es einfach dann trotzdem vor und ich weiß nicht, ob dann der Socken dann doch ein bisschen verrutscht ist oder so. Und da würden die Kompressionssocken ja auch so sitzen, dass es eben nicht passiert, nehme ich mal.
Es gibt da ja auch wahnsinnig viele Untersuchungen zu. Also im Sportbereich sind die Dinger ja sehr verbreitet, also gerade im Trailrunning-Bereich. bei Long-Distance-Läufen vor allem. Ich glaube auch, dass viele Sportler, die ja auch, zumindest habe ich das mal gelesen, so Fußballprofis und so weiter, die, wenn sie irgendwo zu spielen, im Flugzeug sitzen, solche Dinger tragen, um da irgendwie die Durchblutung zu verfördern und zu verhindern, dass es Thrombosen sich bilden können. Ich glaube, die Versorgung des Muskels ist aufgrund dieser Kompressionseffekte einfach deutlich besser gewährleistet mit Nährstoffen, mit Sauerstoff etc. Mhm. Also ich glaube, dass diese Tests, die man da so findet, jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Also ja, auf jeden Fall haben sie bei mir einen Nutzen gezeigt. Also die Locken haben funktioniert.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es ja tatsächlich ausprobiert und nicht nur im Labor angeguckt, sondern auf Natur getragen. Vor allem, ja, ist ja auch ein guter Test, ein Socken normal und einen Kompression und dann sieht man ja rechts, links, was passiert. Also,
und ich muss sagen, ich war eher
skeptisch. Kann man also auch mal probieren.
Es war kein Placebo-Effekt. Ich war eher skeptisch, ob das was bringt. Ich dachte, naja, mal sehen, ob das wirklich so stimmt. Ich glaube, das ist nur Hokuspokus, aber dann hat sich dann doch gezeigt, war kein Hokuspokus.
Okay, also mal ins Heft gucken. Da ist zumindest ein paar Kompressionsstrümpfe in diesen Ausrüstungssets drin. Und vielleicht hat man ja Lust, mit dem Saisonstart dieses Jahr sich auch mal an dieses Thema ranzuwagen. Und vielleicht hat man ja ähnlich schicke Effekte wie der Boris dabei.
Ich hoffe doch.
Ich hoffe auch. Jetzt haben wir schon über alles gesprochen, was man so trägt und was man in den Rucksack reintut. Ihr habt ja im aktuellen Heft in der, ich sag's nochmal, 426 am 3.3. am Kiosk oder ab dem 3.3. am Kiosk auch noch einen Wanderrucksacktest. Das dürft man eigentlich auch nicht verschweigen, wenn es jetzt Richtung Saisonstart geht, weil vielleicht guckt mal in den Schrank, zieht seinen alten Wegbegleiter raus und stellt fest, ist er doch nicht mehr ganz so toll oder ein bisschen fadenscheinig oder eben doch ein bisschen durchgeschlissen. Mögt ihr noch was zu dem Wanderrucksacktest sagen? Was sind da für Modelle drin? Gibt es da Neuheiten zu begucken?
Also es gibt tatsächlich spannende Neuheiten dieses Jahr. Also Deuter zum Beispiel, die haben den Futura überarbeitet. Also Futura auch schon mal verkauft, den Wanderrucksack in Deutschland. Klassisches Netzrückenmodell. Da gibt's eine Pro-Version, so viel sei ich schon verraten, die ist echt richtig klasse, also da waren wir
die ist wirklich begeistert. Pro, die heißt nicht
ja,
nur so.
Genau, okay. Da waren wir richtig begeistert. Dann hat aber auch VD hat eines seiner beliebtesten Modellen Facelift verpackt, Osprey, die sind ja mittlerweile Weltmarktführer, die haben einen ihrer Bestseller, auch überarbeitet. Dann ist von einer ganz neuen Schweizer Marke ist was dabei, die heißt Nola. Und da steckt der David Freitag dahinter, der war früher Bachdesigner, Entwickler. Und viele seiner Designs von damals, die haben bei uns schon Testsiege geholt. Und die haben auch einen total coolen Vintage-Look. Also der hat uns allen richtig gut gefallen. Also da gibt es wirklich ja, es hat richtig Spaß gemacht, die Sachen zu testen, weil halt wieder so viel Neues dabei ist.
Und die sind ja jetzt für den Saisonstart für die erste Tour von der Größe her auch genau richtig 20 bis ein bisschen über 30 Liter.
Genau.
Ne? Also das ist vielleicht auch was, wenn man jetzt die ersten Touren plant oder seinen Sommer plant und überlegt, was für einen Rucksack könnte ich mir denn zulegen oder ich mag eh mal einen neuen haben. Lohnt sich also auch der Blick ins Heft, um einfach die aktuellen Modelle getestet von der Autoredaktion, die es jetzt am Markt gibt, sich da einen Überblick zu verschaffen und sich vielleicht für den einen oder anderen zu entscheiden.
Genau, und dann um was gehen. Und beim Test war eben auch jemand dabei, haben wir spontan eingeladen. Die hatte auch eher einen alten Rucksack und war dann ganz überrascht, wie viel besser sich so ein neues Modell trägt und hat so gemeint, naja, also wenn ich gewusst hätte, wie viel besser das ist. Ich hätte mich schon viel früher drum kümmert.
Das schließt eigentlich wieder mit dem, worüber wir uns am Anfang fast schon unterhalten haben, nämlich, dass inzwischen auch Schuhe sehr viel leichter, komfortabler sind und was ich vielleicht auch mal überlegt, wenn ich jetzt wieder loslege, was hat mich eigentlich belastet die letzten Jahre, wenn es jetzt der zu schwere Rucksack, der zu schwere Schuh war, vielleicht sich doch mal auf dem Markt umgucken, was es Neues gibt und da sind eben jetzt in der Ausgabe 426 so zwei richtig gute Übersichten drin, wo man einfach mal schauen kann, was gibt's denn Neues, Frisches, Leichteres am Markt. Vielen Dank, ihr beiden.
Gerne. Ja.
Und dann kann man nur sagen, auf in die neue Saison. Testet alles schön, bringt neue Erkenntnisse mit und sprecht gerne im Podcast wieder darüber. Vielen Dank. Wenn euch, liebe Hörenden, der Podcast gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr ihn gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus findet ihr Outdoor natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch gleich per Abo in euren Briefkasten, dann verpasst ihr nichts. Und außerdem hält euch auch auf Facebook und Instagram Outdoor über alles informiert, was die Outdoor-Welt draußen schön und bunt macht. Dann einen schönen Saisonstart und wir sehen uns bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.